Hallo miteinander, ich bin Irina.
Ich bin Elena.
Zusammen sind wir
bunt im Kopf,
filterlos und koffeiniert.
Zwei Frauen reden über das Anderssein.
Herzlich willkommen zurück.
Hallo miteinander.
Heute haben wir ein Thema, wo ich nicht einmal oder schon wieder nicht wirklich aussprechen kann. Wir reden nämlich über PDA.
Ja, oder kannst du sagen PDA, gibt auch viele, die einfach PDA sagen.
Genau, ja. Aber das ist ja eine Abkürzung, oder?
Genau, und das steht also jetzt noch für Pathological Demand Avoidance. Auf Deutsch pathologische Anforderungsvermeidung.
Aha.
Genau, wobei wir ja noch nicht so sicher sind, das hast du glaube ich auch schon gesehen oder gelesen, dass der Begriff so wird bleiben, weil von vielen, glaube sogar eben auch Betroffenen, wird das Pathologische so diskutiert, oder? Das ist etwas Krankhaftes, etwas nicht Gutes, etwas Negatives. Und ich glaube, bei euch, gell, habt ihr nicht vor kurzem im Neurodiversitätsverband, habt ihr doch einen Vortrag gehabt, gell? Und dort hat es aber schon nicht mehr so geheissen. Wüsste ich mich da?
Ja, das hat die von Brains and Minds, haben sie genau. Anders genannt.
Ja, und ich glaube, sie nennen es eben Protective Demand Avoidance.
Ja.
Also, und ich habe aber noch weitere Begriffe. Es gibt auch in der Wissenschaft, heisst es oft auch Extreme Demand Avoidance, also extreme Anforderungsvermeidung, quasi extrem statt pathologisch, oder Pervasive Drive for Autonomy, also dass du quasi den Drang nach Autonomie hast, so auch. Ja, da ist jetzt eine Frage.
Also Elena,
ja.
Ganz ehrlich, ich will mich fürs Letzte entscheiden.
Fürs Letzte?
Weil wenn ich die ersten paar Sachen höre.
Ja, extreme, protective.
Ja. So wegen, Anforderungsvermeidung, denke ich so, die haben doch keine Wahl.
Ja.
Es ist ja nicht etwas, genau. Dass wählen, dass sie keine Anforderungen wollen nachkommen oder sonst was.
Und zusätzlich, wenn du extrem hast, dann heisst es ja dann nicht PDA, dann heisst es irgendwie EDA oder so. Das ist ja doof. Genau, wir haben jetzt dann bald ich bin ja im Fachverein vom Fachverein PDA Autismusprofil FAPTA abgekürzt im Vorstand und dort haben wir jetzt dann gerade eine Sitzung, wo wir das auch nochmal diskutieren. Weil es wird jetzt irgendwie überall ein bisschen anders genannt. Ja, das ist so die Frage.
Aber schau, ich finde ja auch Aufmerksamkeitsdefizitstörung.
Genau, Hyperaktivitätsstörung, Autismus-Spektrum-Störung, das ist genau ein System. Es wird überall so pathologisch und krankhaft, Erkrankung, etwas, wo nicht gut ist, etwas Schlechtes, quasi Negatives, so tönt es, oder? Genau, PDA auch. Vielleicht ist es wirklich pervasive oder persistent drive for autonomy. Tönt auch noch gut, ehrlich gesagt.
Es sorgt halt wirklich halt einfach auch vielfach für schlechte Gedanken und schlechte Gefühle. Also so hört man so Störung und Vermeidung. Genau.
Und wenn man auf PDA redet, gibt es ja natürlich auch noch die Spritzen, die man überkommt, wenn man zum Beispiel keine Schmerzen mehr haben in der Geburt. Das geht eine Richtung. Und es gibt auch, wenn ich mich nicht täusche, so eine Herzerkrankung, die eben auch so heisst, abkürzt.
Boah.
Genau. Das ist jetzt eben so ein bisschen,
Also jetzt haben wir schon vieles über den Namen geredet, aber wirklich versteht man es noch nicht. Wie ist man denn auf das gekommen?
Genau. Also vielleicht nochmal, um auszuholen, das ist ein Profil im Autismus-Spektrum. In der Schweiz würde ich sagen, noch relativ unbekannt. Wobei, jetzt gibt es Bücher darüber, jetzt ist ein Film rausgekommen, reden wir nachher noch darüber, im Schweizer Fernsehen. Ein bisschen bekannter, es kommt eigentlich aus England. Und dort hat, das muss ich gerade schnell spicken, in den 60er Jahren, also nein, 1970, genau, Elizabeth Newson, das ist so eine Entwicklungspsychologin gewesen, die mit Kindern zusammengearbeitet hat und sie und ihr Mann haben eine Gruppe von Kind im Autismus-Spektrum beobachtet, wo eben nicht wirklich so typisch autistisch wirken, wie jetzt das Kind mit frühkindlichem Autismus oder so. Und so hat sie dann angefangen, also so ist das erste Mal so ein bisschen aufgefallen. Und 1980 hat sie dann den Namen PDA, der ist dann eben dort gekommen, vorgeschlagen. Also 1970 ist das zum ersten Mal, hat sie das beobachtet.
Aber genau. Es hat es sicherlich auch schon immer gegeben.
Hat es oder? Schon immer gegeben. Also garantiert. Ich meine, wie auch, oh, autistische Mutterdiagnose, Autismus auch, das hat es ja schon immer gegeben. Ja. Früher sind die Kinder halt einfach sind komisch gewesen oder man hat sie irgendwo weggetan oder was auch immer. Aber das hat es schon immer gegeben. Oder noch schlimmer. Aber es hat einfach noch keinen Namen gehabt. Mhm. Und bei PDA ist es ja genauso. Das ist ja auch, also man nimmt ja auch immer noch an, dass man so geboren wird oder so auf die Welt kommt, auch bei PDA. Wobei da gibt es, glaube ich, auch einige Stimmen, die sagen, das könnte mit Trauma zu tun haben oder traumabedingt. Man ist ja noch in der Anfangsschuhe, wie sagt man dem, Babyschuhe, Kinderschuhe von der Forschung. Mhm,
Kinderschuhe.
So, genau. Ja, mhm. Genau. Mhm. So ist das Stankum.
Gut, also es ist noch so sehr in den Kinderschuhen, dass es ja noch einmal im ICD-11 genau. Oder DSM-5 drin
genau.
Ist.
Genau. Und ich würde sagen, also gerade so in der Fachwelt, bei Ärzten, Psychiater, Psychologen, es gibt so zwei Lager. Ich glaube, die einen, die sich wirklich dafür stark machen und dafür interessieren und die, die sagen, ja, das sei die Eltern gemacht oder das, oder dass auch kaum haben die Eltern das Kind nicht im Griff oder das Kind ist herausfordernd, kommen zu PDA quasi, dass wir dass eine Entschuldigung ist für die Eltern, für das eigene Versagen quasi. Eigentlich sehr hart, oder? Wenn du denkst. Genau, und darum ist es auch noch so ein bisschen unerforscht und wir reden darüber und darum finde ich es auch mega gut, reden wir heute darüber.
Ja.
Und dass das immer so ein bisschen mehr in den Medien kommt, genau. Und Theorie eigentlich dahinter. Also wenn du dich jetzt so fragst, ja, was ist denn das genau?
Wäre meine nächste Frage.
Genau. Also es geht ja um Anforderungen. Anforderungen, also das ist darum ist ja auch Demand oder Anforderungen, werden vom Hirn quasi fälschlicherweise als Gefahr wahrgenommen.
Mhm.
Du kennst ja die Amygdala, das ist ja so unsere Alarmanlage, also ist einfach gesagt die Alarmanlage im Hirn.
Ja.
Das ist so eine mandelförmige Struktur im Hirn und die ist zuständig für das limbische System oder ein Teil vom limbischen System. Die ist zuständig für die Emotionen, die ist zuständig für Stressreaktionen, Fight, Flight, Freeze, Fawn, die Stressreaktionen. Und die Alarmanlage ist eigentlich ständig auf Alarm bei Menschen mit PDA. Also, oder, die Amygdala funktioniert ja eigentlich kurz gesagt so, dass wenn irgendetwas, eine Gefahr sich anbahnt, dass uns das Herz anfängt zu rasen, dass wir aufmerksamer werden, umschauen und dann der Körper dann sagt, hast du noch Katze oder keine Ahnung, hast du noch den Hund oder was auch immer. Und dann werden wir wieder ruhiger. Und bei PDA funktioniert das nicht wirklich so. Oder dort ist man ständig in Alarmbereitschaft. Und gerade eben so Anforderungen und Druck erzeugt dann so den extremen Stress. Und das ist eigentlich die Theorie dahinter, dass alles als Gefahr wahrgenommen wird.
Mhm.
Und dementsprechend natürlich reagiert wird auf Anforderungen. Mit eben diesen verschiedenen Reaktionen. Meistens halt dann wirklich, ich würde sagen, Fight.
Ja.
Oder Flight, so also in die Richtung. Genau. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung. Gell, wir reden ja noch nicht so lange drüber. Es gibt auch ganz viele erwachsene Menschen mit dieser Diagnose. Wahrscheinlich noch nicht diagnostiziert, aber ich habe einige Kinder bei mir in der Praxis, die die Diagnose haben.
Mhm.
Also. Aber, dann ist ein anderes Thema, wo lässt man das diagnostizieren? Weil es ja nicht öffentlich wirklich eine Diagnose ist.
Ja.
Also. Genau, aber das ist eigentlich so die Theorie dahinter.
Aber weißt, es wundert mich jetzt nicht, dass man noch nicht so sicher ist, ob sie da auch mit Traumatas zu haben.
Ja.
Weil Leute, die Traumatas erlebt haben, haben ja auch viele von diesen Reaktionen.
Genau.
Und das ist ja auch die Amygdala immer...
Genau.
Immer am Schiessen.
Genau. Wobei aber natürlich, also gerade so, wenn ich mich mit Eltern unterhalte von Kindern, die Diagnose haben, die sind schon auffällig, sie sind Baby.
Ja.
Oder? Also meistens irgendwie immer am Schreien. Also so Schreibabys extrem und auch, also generell Kinder mit PDA, würde ich sagen, die brauchen extrem auch die Nähe. Also weißt du, so, wenn es Baby sind, von denen immer kann Eltern, die sagen, hey, ich kann das Kind nie können ablecken. Das hätte immer müssen an mir sein, irgendwie an mir getragen werden, nur auf mir können schlafen. Ganz krass. Also darum denke ich, ja, ist es wahrscheinlich schon auch neurobiologisch, dass du so auf die Welt kommst. Aber klar, Menschen, die Trauma erleiden, sieht das ganz ähnlich aus. Also so die Symptome dann schlussendlich.
Ja, und was wir da nicht vergessen und ich weiss nicht, inwiefern die Forschung da jetzt auch ein bisschen dran ist, Trauma, das sind vererbbar.
Genau, ja, absolut. Oder? Das stimmt, ja, genau.
Wäre es halt nicht, dass das dann auch einen Zusammenhang hat, ja. Was vielleicht die Eltern etwas mega dramatisch oder Grosseltern?
Ja, ja, klar, genau.
Oder da die ganze zweite Weltkriegsgeneration.
Ja, genau. Ja, genau, ja. Eben, ich glaube, da muss noch einiges passieren. Und da tut sich jetzt auch einiges. Mhm. Also, aber es ist halt immer noch so ein bisschen Thema, dass auch ganz wenig, also in Schulen und so, die wenigsten kennen sich mit dem Thema aus.
Ich hatte einen Vorstellungsspruch letztes Jahr im Sommer und habe dann das auch mal kurz, ich glaube gerade kurz nach deinem Webinar gewesen,
ja.
Und habe dann das kurz erwähnt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja eben, und jetzt haben wir ein neues Thema von PDA.
Mhm.
Und nachher sagt sie so, ja, also weisst, ich glaube dem Ganzen nicht so wirklich. Nein, also ich glaube nicht, dass das wirklich gibt.
Genau.
Und ich so, okay.
Genau.
Wenn du meinst.
Ja, und das ist natürlich für Eltern, die das miterleben oder Erwachsene, ein Windschlag ins Gesicht, oder?
Ja.
Also was ist denn mit diesen Kindern falsch? Eben, dann kommt wieder, liegt das an den Eltern oder ist es Erziehungssache? Genau, und das ist ein grosses Thema. Oder klar, weißt, ich habe auch Eltern, wo kommen, wo vielleicht Kinder so eine Trotzphase oder so haben, so wenn sie klein sind, das ist natürlich schon schwer zu unterscheiden.
Ja.
Also weißt du, so Trotzphase, dort ist allerdings so, dass, ich glaube, das ist so der Unterschied, dass bei PDA, die können sich ja nicht aussuchen. Also eigentlich jegliche Art von Anforderung ist eine Gefahr.
Mhm.
Und das ist das Thema, oder? Wenn ich Eltern habe, die mir das beschreiben, sie haben das Gefühl, das Kind hat PDA, dann frage ich so, ja, erzählen sie mir bei der Schule und so und so. Aber PDA ist auch, also Anforderungen, die ihnen Spass machen, die sie gerne machen, das ist eben auch das Thema. Oder ich habe Kinder, die machen auf den Spielplatz, verabreden sich auf den Spielplatz, freuen sich zu gehen, und dann kommen sie aber wie, wenn sie Schuhe anlegen, wie nicht aus dem Haus raus. Einfach die Übergänge dann.
Ja.
Also, das ist, glaube ich, etwas, und das ist wichtig, und auch Anforderungen, die dir deinen eigenen Körper gibt. Also, deine Blase, jetzt hast du viel getrunken, deine Blase sagt dir, oh, du musst ein bisschen zum Beispiel.
Mhm.
Das sind ja auch nicht Anforderungen, also, wo dir einfach dein Körper die Signale sendet, oder Hunger.
Ja.
Oder Schlaf. Und das ist auch so klassisches PDA, Einschlafen ist ganz schwierig, also sie weigern sich wie auch einzuschlafen, wenn sie müde sind.
Mhm.
Und Thema Essen, ganz schwierig, aber das ist ja generell so, wenn du ein Nervensystem hast, das total angespannt ist, können wir auch nicht essen.
Ja.
Dann haben wir auch keinen Hunger, oder? Und eben WC ist ganz schwierig, dass sie wirklich zum Teil ein bisschen verheben, bis Schmerzen haben und rumgigseln und rumgümperlen, weil sie es fast nicht mehr aushalten können, dass sie so rausziehen.
Aber was geht denn Ihnen in dem Moment so, also wir können ja nur Hypothesen
aufstellen. Ja, eben, ja.
Aber was geht Ihnen vielleicht so im Kopf um, dass sie so schwierig ist, aus WC zu gehen? Ich meine, ich möchte schon ein Beispiel anbringen. Mhm. Ich bin ja, sagen wir mal, normal autistisch, theoretisch.
Ja, genau.
Gut, es gibt keinen normalen Autisten.
Nein, aber genau. Aber einfach
jetzt als Beispiel.
Ja.
Und darf ja das zweifelhafte Vergnügen haben mit ADHS zusätzlich gesetzt
sein. Genau.
Und ich bin jetzt momentan an einer Arbeit am Schreiben und zwischendurch muss ich dann halt auch aus WC. So. Und habe dann letztens sowieso gedacht, nein, jetzt schreibst du jetzt nur noch schnell den Satz. Du musst jetzt das zuerst noch fertig schreiben, bevor du aus WC gehst. Nein, warte, ich muss so echt dringend aus WC. Nein, zuerst schon das. Und immer so die Diskussion, oder? Denke ich so, das ist ja alles innerlich.
Ja, das ja. Mit aber ist das nicht irgendwie, weil du, also erstens mal in deinem Flow rein bist und den jetzt nicht willst unterbrechen? Das sagst du, oh, jetzt verhebe ich es noch, bis ich das Zeug geschrieben habe. Ein Teil auch irgendwie so, ja, ich glaube, es ist schon innen da.
Nein, ich frage mich halt einfach nur, oder? Was geht in dem Moment denn denen in den Kopf?
Durch ja,
den Kopf,
aber ich glaube,
ich mich einfach denke so, ich weiss jetzt zum Beispiel, was bei mir in den Kopf
ja, durchgeht. Genau.
Und dann frage ich mich, okay, was halten sie auf?
Also ich glaube nicht, das ist ja unwillkürlich passiert das. Ich glaube nicht, dass sie auch können erklären, was in ihrem Kopf vorgeht in dem Moment, wo sie müssen ein bisschen uns verheben oder essen und nicht essen.
Okay.
Das ist ja eine unwillkürliche Reaktion. Und das, ja, das unterscheidet sie auch zwischen Trotzphase. Weil klar, Trotzphase kann auch irgendwie unbewusst, aber oft ist sie auch wie bewusst, kommt das Spielzeug nicht über. Mhm. Jetzt fange ich an, dumm zu tun, dann gibt es mal mit mir vielleicht das Spielzeug schlussendlich so, oder? Aber es ist wirklich unwillkürlich, wie auch Meltdown unwillkürlich abläuft, können sie das eigentlich gar nicht steuern. Und ich glaube, ja, es ist nicht schwer in Wort fassen. Also, aber ich glaube, bei uns, also wenn du es verhebst, hat es andere Ursachen.
Ja.
Du willst es erledigt haben, du bist in deinem Flow, willst es noch gemacht haben, vielleicht auch Übergang, jetzt muss ich aufhören, dann muss ich beißen, dann muss ich wieder anhocken.
Ja,
exekutive Funktionen, vielleicht hat es auch noch mit dem zu tun.
Also. Eben, ich habe vielfach dann so Schiss, dass ich nachher nicht mehr weiss,
eben, genau,
wo ich eigentlich war.
Ja, eben. Also bist du so gestört aus dem, ja, im Flow, würde ich sagen, oder? Wenn du drin bist. Oder du aufs WC oder etwas holen oder durch, wenn es läutet oder was auch immer, oder so.
Ja.
Aber das ist wirklich unwillkürlich. Sie können es eigentlich wirklich nicht steuern.
Dann können sie es auch nicht erklären.
Nein, oder? Eben. Und, und das passiert dann zum Teil auch so schnell, dann der Meltdown, wo ich auch Eltern habe, weißt du, immer so anschauen, hey, also erstens mal versuchen, dass es gar nicht so weit kommt.
Ja.
Natürlich. Aber dann auch solche Anzeichen erkennen, wenn es dann, bevor es so weit ist, wie ist das Kind? Ist es ungeduldig? Keine Ahnung, haltet sich das Ohr zu? Ist es irgendwie motorisch unruhig? Was auch immer. Oder solche Anzeichen erkennen. Aber manchmal passiert das ja dann einfach, bevor man überhaupt das sieht, sagen wir es so.
Ich bin halt einfach immer so gewundert, weißt du, was den Leuten so durch den Kopf durchgeht, das dann auch mich so interessiert.
Und ich glaube, weil es eben so unwillkürlich passiert, ist es für viele einfach auch schwer zu verstehen.
Ja.
Also weißt du, ein Außenstehender, der sich mit dem Thema nicht befasst, okay, ich habe jetzt gesagt, er soll anhocken und essen, und er hat einen Meltdown, weil ich ihm gesagt habe, anhocken essen, oder er hat einen Meltdown, weil ich jetzt sage, zieh den Schuh an, das ist für jemanden Außenstehendes ja fast nicht nachvollziehbar, was da genau abgeht.
Ja, ich habe ja einen Film geschaut.
Ja, genau.
Der Familie im Brennpunkt.
Am Limit. Am Limit.
Wieso Brennpunkt? Oh, ja, genau.
Das gibt es ja auch. Familien am Limit.
Genau, Familie am Limit. Und
auf dem Schweizer Fernsehen ist er
cool. Genau, und ist ja auch in der Mediathek.
Genau.
Verpackt in die Show Notes.
Ja, cool, ja.
Und das hat es ja einen Bub gegeben, wo, wie soll ich sagen, sehr gewaltvoll an mich reagiert hat. Und ich habe mich jetzt halt schon gefragt, was für Handlungsmöglichkeiten gibt es, wenn ein Kind oder eine Jugendliche hat sehr oft schlägt und beißt. Ich habe mal etwas auf Instagram gesehen mit diesen Safe Hands.
Safe Hands, ja, und dann abzählen, oder was?
Ja, irgendwie
ja,
so.
Genau.
So, bringt das wirklich?
Also, gell, ich meine, das ist ja auch abgesehen von PDA. Also, bei Autismus ja generell. Also, du hast ja bei ADS, gibt's Kinder, die Meltdowns haben und aggressiv werden, körperlich aggressiv. Ich würde sagen, bei Autismus noch viel mehr. Also, auch bei Autismus-Spektrumstörung, egal welches Profil es jetzt ist, sage ich mal, gibt's ja das mega häufig, dass Kinder dann entweder Selbstaggression, also selbstverletzendes Verhalten, den Kopf in die Wand oder mit der Schere irgendwie, was auch immer, Triggerwarnung, das Zeug muss man auch mal sagen.
Genau, also selbstverletzendes Verhalten.
Genau, und aber natürlich auch fremdverletzend, also die Mutter, wenn sie im Weg ist, es mit abbekommt. Und ich habe schon das Gefühl, bei PDA ist das noch viel häufiger, also erlebe ich das viel häufiger. Und dort ist ja eigentlich mal wichtig zu schauen, dass es gar nicht so weit kommt.
Ja.
Also, das klingt so einfach, aber ich glaube, dass man wie die Ursache auch anschaut. Und das ist ja zum Beispiel das Thema, wieso ich eigentlich, wenn ich eine Coaching-Anfrage habe oder so, eigentlich immer zuerst mit den Eltern arbeite. Also, weil ich finde, so Kinder sind ja, also viel gibt es ja da nichts weg zu coachen und zu therapieren, oder? Aber ich glaube, wie die Eltern darauf reagieren, eben, dass man, zum Beispiel, ich hatte da, du hast auch von der Panda-Strategie geredet, oder?
Ja.
Das ist so das bei PDA, wobei die Panda-Strategien, die also wirken bei jedem Kind, schlussendlich. Soll ich da mal ein bisschen aufzählen, was Panda steht?
Kannst du schon, ich möchte aber auch noch kurz erwähnen, dass es mittlerweile auch Kritikstimmen gibt zu der Panda-Strategie.
Klar, genau. Oder, also generell, ich glaube auch von den Leuten, die sowieso kritisch im PDA gegenüberstehen, oder? Das P steht für Pick Your Battles, also du sollst quasi deine Kämpfe weise auswählen. Das heisst, Regeln minimieren. Also das schlage ich generell vor bei neurodivergenten Kindern, dass du vielleicht 4-5 Regeln hast, die dir wichtig sind in der Familie. Wir schlagen nicht mehr, wir schreien nicht, was auch immer, wir tun uns nicht verletzen, keine Ahnung was. Und dass man schaut, dass man die können einhalten bei Kindern und ihnen helfen, die einzuhalten. Aber es ist wenn man 20 verschiedene Regeln hat, dass das überfordert. Und auch bei PDA würde ich sagen, die Regeln wirklich minimieren zu vereinzelten Regeln, die euch ganz wichtig sind. Und dann eben auch, also seine Kämpfweise wählen. Zum Beispiel heute Morgen macht mein Sohn kein PDA, aber ist ja auch Autist. Heute Morgen habe ich ihm, ich lege ihm ja Kleider raus. Und es ist ja Sommer. Und normalerweise hat er immer die gleichen, das weisst du, Jeans an. Mhm. So Jogger-Jeans ohne Knöpfe und so, Reissverschlüsse. Und dann habe ich, die haben wir jetzt einfach eine Ausführung, weil er nur die Hosen anlegen will.
Ja.
Jetzt bei den Shorts haben wir aber ein bisschen verschiedene Shorts. Okay. Bis jetzt gehabt. Genau, und ich habe mir mal ein paar gekauft und er hat coole, weisst so Nike, Jordan und so. Die habe ich ihm heute angelegt, weil ich lege ihm Kleider an und er legt sie an, ihm ist egal, was er anlegt. Sozusagen. Genau, und dann hat er die Hosen angehabt und dann ist er noch schwitzen müssen und dann hat er gesagt, nein, die Hosen sind irgendwie zu look. Und dann habe ich sie mit dem Gummizug ein bisschen enger gemacht und es war wieder nicht gut gewesen. Ein hohes Drama. Und dann dachte ich, weißt du was? Andere Hosen, er hat zwei paar Hosen von diesen 10 kurzen Hosen, die er anleitet sind. Die anderen Hosen rausgeholt und gefunden, weißt du was? Also, das ist Pick Your Battles.
Ja.
Wieso soll ich mich jetzt hier auf den Kampf einlassen, am Morgen um 7:45 Uhr, wenn er aus dem Haus müsste? Mhm. Der Fahrer hat nämlich schon angerufen, er sei noch nicht raus. Ah, ja, oder wenn dein Kind sagt, ich will mit der Pyjama-Hose unter der Hose in die Schule, dann lass halt mit der Pyjama-Hose unter der Hose in die Schule gehen. Oder er hat zwei verschiedene Socken an. Also, weißt du, wo soll man sich aufregen oder wo nicht? Ich habe letzte Woche einen Vater gehabt, der gesagt, weißt du, mich stresst es mega. Wenn er am Morgen das Bett nicht macht, das Kind. Am Morgen sollte man das Bett gemacht haben. Mhm. Dann sage ich, ja, aber also, nur weil du das machst, heisst das nicht, dass die Kinder das Bett machen. Also weißt, das ist doch sein Zimmer. Und ja, oder? Und das ist da, oder? Und der hat jeden Morgen mit seinem Kind einen Kampf. Dann sage ich so, ist es denn das wert?
Ja.
Das ist doch nicht wert, dass der Kleine hässig ist, der Mann ist genervt, die Ziege leidet vielleicht auf Dauer auch irgendwie drunter. Und das ist Pick Your Battles, dass du quasi dir überlegst, welche Kämpfe müssen wir kämpfen und welche können wir auch einfach sein lassen. Wir können auch einfach nachgeben, zum Beispiel. Und dass man auch alles erklärt, oder? Das ist ja so etwas. Wieso darfst du das nicht? Erklär dem Kind, wieso es nicht darf.
Oh, ich bin so oft ein Wieso-Kind gesehen.
Eben ja, aber das ist klassisch, oder? Und für viel, wenn du einfach sagst, du darfst es nicht, dann macht das für Kind gar keinen Sinn. Und wenn du es aber erklärst, würde es vielleicht auch Sinn machen, schlussendlich. Und, oder? Also, das ist das P. Das A steht für Anxiety Management, also Angstmanagement, dass man eben Unsicherheiten reduziert. Also, Kinder generell mit PDA, oder das weißt du auch, mit Autismus, die haben ja oft starke Ängste oder sind sehr ängstlich. Mhm. Und das ist auch ein Thema, dass man eben so ein bisschen dort auch vorausdenken, als Eltern, oh, was könnte jetzt wieder stressen? Herausforderungen erkennen, wenn man jetzt weiss, da kommt irgendwie der Nachbar und dann redet mit dem Kind und das Kind hat Schwierigkeiten mit dem Nachbar. Auch, dass man so ein voraus schon tut, schauen und Unsicherheiten dort reduzieren, zum Beispiel. Das N steht für Negotiation, also Verhandlungen und Zusammenarbeit. Ruhig bleiben, das ist ein grosses Thema. Herausforderungen gemeinsam lösen und wieder auch das Vertrauen als Basis. Das sage ich den Eltern immer. Beziehung kommt vor Erziehung.
Ja.
Wenn die Beziehung stimmt, dann kann so viel gehen und ja, anstatt dass du Zucht und Ordnung, da kommst du nicht weit. Dann kommt BADS-Kind, kommst du nicht mit Zucht und Ordnung. Das ist das Thema. Es
kommt aber auch aufs Kind drauf an.
Schon klar, ja, aber die meisten gehen dann auch in Fight-Modus, oder?
Mhm.
Das D steht für Disguise and Manage Demands. Also das ist ja noch ein bisschen tricky, finde ich. Anforderungen verschleiern. Das ist eben die deklarative Sprache. Wo wir auch schon darüber geredet haben, dass wir eben, ich habe da mit mir noch ein paar Beispiele auch nochmal aufgeschrieben, dass man zum Beispiel eben nicht sagt, zieh deine Schuhe an, sondern dass man vielleicht die Schuhe, schau, da drüben, da hinten stehen die Schuhe zum Beispiel, oder man tut einfach die Schuhe mal so ein bisschen demonstrativ anlegen, aber dass man nicht sagt, du musst, oder komm, wir gehen auf den Spielplatz, du kannst einfach viel in Ich-Form reden. Hey, ich fände es jetzt cool, wenn wir auf den Spielplatz gehen zusammen. Also statt immer du musst jetzt und so, dass du so ein bisschen viel in Ich-Form redest. Genau, also einfach so ein bisschen das Ganze verschleiern. Das kannst du natürlich einfacher bei kleineren Kindern, wenn es ein bisschen 14, 15 checken, die dann das auch natürlich.
Ja, also genau. So zurück überlegt, wenn man das bei mir irgendwie als Teenager gemacht hätte, oder so mit dieser, ja, ich gehe jetzt.
Ja, dann hättest du schon gecheckt, oder? Genau. Sagen,
ja, ich wünsche dir viel Spass.
Ja, aber wenn es klein sind, oder? Geht das dann gut? Oder man sagt auch dem Strewing, dass du eben Sachen tust, statt zu sagen, du musst, du es einfach anlegen. Stellst du an, stellst irgendein Schälchen mit den Äpfeln an, statt zu sagen, hey, da ist dein Vieri. Zeug einfach anlegen, zum Beispiel. Dass sie wie nicht eine Anforderung ist. Ich muss jetzt essen, weil Essen ist ja auch eine Anforderung. Wenn du sagst, ja. Okay, jetzt an, wir essen jetzt Nacht. So. Und wenn du es einfach anstellst, oder wenn sie im Zimmer dürfen essen und du stellst es an, vielleicht sind sie nebenbei noch irgendetwas am Hören oder so, dann geht das viel einfacher, so, zum Beispiel.
Brauchen die PDA-Kinder gleich viel oder vielleicht sogar mehr Strukturen oder komplett wirklich weniger?
Weniger. Oder das ist ja genau das, und das ist da, wieso viel Eltern, weißt du, zum Beispiel schon Familienbegleitung involviert haben, wo dann eben sagt, aha, Autismus, ja, klassisch, also sie brauchen einen Tagesplan, sie brauchen einen Wochenplan, wo genau mit Bildchen steht, was er jeden Tag muss machen. Das ist natürlich genau das Gegenteil. Das sind dann Eltern, wo mir dann erzählt haben, hey, wir haben alles das gemacht, was die Autismusberatung gesagt hat, und es hat es nur verschlimmert.
Okay.
Oder? Weil, stell dir mal vor, bei einem Tagesplan siehst du, alles, was du musst machen, all deine Anforderungen. Und dort eben, und die sind auch nicht so, weißt du, mit zum Thema Vorhersehbarkeit, was ja mega wichtig ist, bei Menschen im Spektrum, sind sie eher so ein bisschen flexibler auch, oder? Also, das ist einfacher, wenn du es vielleicht kurzfristiger ankündigst, wenn er jetzt irgendwo an müsste, als wenn du schon wochenlang vorher ankündigst, dann stressen sie auch. Also, genau, das ist eben das Thema. Also, alles das, was so beim klassischen Autismus, wo man sagt, ist gut, wirkt dort eben meistens gar nicht. Also da bin ich dann hellhörig, wenn die Eltern sagen, hey, wir haben alles probiert, mit Timer, mit Wochenplan, mit eben abhökeln, und das hat alles nicht funktioniert, es hat es nur noch schlimmer gemacht. Und das ist dann so das Zeichen, dann bin ich dann schon hellhörig, oder?
Mhm.
Genau, es ansteht noch für Adaption oder Anpassung. Oder mit Humor kannst du Sachen machen. Rollenspiele zum Beispiel, oder auch viel Noise, oder? Das ist auch das Thema. Und das ist jetzt auch noch so ein bisschen in der Forschung, aber die Kinder, die ich bei mir habe, und Jugendliche mit PDA, die haben alle Autismusdiagnose und ADHS. Das ist mega spannend. Also es gibt auch immer mehr Stimmen, die sagen, es könnte mit ADHS eben auch verknüpft sein, mit Autismus und ADHS Doppeldiagnose. Aber wirklich, die haben alle, also alle die Kinder haben beide Diagnosen. Und dort ist halt, das erklärt vielleicht eben auch, wieso sie auch ein bisschen flexibler sind, oder? Oder eben auch, weißt du, mehr Lust auf Neues, oder mit Neuem kannst du sie auch packen, mit neuen Sachen, sind gerne auch so ein bisschen mutig, dann schon auch. Und eben doch sozial, und darum ist es auch schwierig, also das habe ich viel, dass gewisse vielleicht auch nicht einmal Diagnose bekommen, Autismus, weil sie halt nicht so klassisch Autisten sind, oder weil sie zum Teil auch offener sind oder auf Leute zugehen und nicht so verschlossen eben. Das ist auch noch spannend. Sie können auch sehr gut verhandeln.
Also haben sie ja weniger Kommunikationsprobleme.
Würde ich sagen, ja. Also, genau.
Missverständnisse und so.
Ja, das schon, ist vielleicht schon auch, aber schon ein bisschen weniger Kommunikationsprobleme. Auch, weißt du, viele Kinder im Spektrum haben ja auch Mühe mit der Sprache.
Ja.
Bei PDA eigentlich selten. Also die haben eigentlich alle eben eher stark in der Sprache, schon von früh auf eigentlich. Das ist eben sehr untypisch, oder? Und das macht es natürlich dann für eine Diagnostik. Und sie sind natürlich hochmaskierend viel.
Mhm.
Und das macht es in der Diagnostik mega schwierig.
Ja, aber ich frage mich jetzt auch. Ich bin diesbezüglich jetzt eher ein bisschen, also eher Laie.
Ja.
Und ich mich dann halt schon so frage, okay, was haben denn die gemeinsam mit den Autisten? Wenn sie ja mehr gemeinsam haben eigentlich mit den ADHSler.
Ja.
So wie das jetzt so für mich
klingt. Ja, also schon halt eben mit der Angst und also der Vorhersehbarkeitsfehler schon auch. Also weißt du, schon auch, wobei jetzt, wenn ich ehrlich bin, jetzt die, wo ich, also zum Beispiel der eine kommt jetzt gerade in den Sinn, also das ist krass, da würdest du, also wenn du ihn so siehst, würdest du ihm das nie geben, dass er Autismus hat. Das ist irgendwie 14. Aber ich glaube, er ist ja hochmaskierend.
Okay.
Also überall. Oder die Leute, wo ihn einfach so kennen, die würden weder ADS noch gar nichts vermuten.
Mhm.
Und die heisst mega schwierig. Also die heisst, kommt eben dann wirklich alles das raus und die Ängste raus und die Schule reisst sich einfach mega zusammen.
Mhm.
Und die heisst, also das ist ja der Klassiker, oder wenn es die heisst wirklich stark explodiert und in der Schule merkt man überhaupt nichts. Das ist ja bei vielen Kindern so, aber gerade wenn es bei PDA fast noch mehr. Also sie können sich wirklich mega gut anpassen, sind auch mega gut im Argumentieren. Also eben auch im Sozialen haben sie weniger Probleme, würde ich sagen.
Ja. Also eine komplexe Sache auf jeden Fall.
Mega komplex, ja. Und darum ist es, glaube ich, eben auch so ein bisschen umstritten, oder?
Ja.
Und ich meine, es gibt, also ich kenne irgendwie, schweizweit gibt es irgendwie, keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 10 Fachpersonen, die das können abklären oder die das sich zutrauen, abzuklären. Ist natürlich schwierig, oder? Und trotzdem, also weißt, manchmal, also es wird ja diskutiert, noch in der Fachwelt, dass es vielleicht auch PDA einfach mit ADHS könnte geben.
Mhm.
Das wird ja auch diskutiert. Dass man vielleicht irgendwann sagt, hey, der hat ein ADHS und hat eine Anforderungsvermeidung.
Mhm.
Könnte ich mir auch vorstellen, dass das in ein paar Jahren so kommt. Oder? Weil, ja, also wenn das, du kennst ja auch, es gibt ja also Kinder mit ADHS, die wirklich also eben sich nichts sagen lassen, oder?
Ich glaube, ich bin sogar mit jemandem verwandt.
Ja, und es gibt eben Erwachsene. Also, weißt, ich meine, eben das PDA, das ist ja nicht erst neu. Und ich denke mir, haben wir gesehen, oder? So Erwachsene, die wirklich einem Job irgendwie überall anecken, sich nicht viel sagen lassen, oder? Das ist ja das Thema, oder? Bei PDA ist ja der starke Drang nach Autonomie. Das ist eigentlich das Ding. Die Autonomie zu haben, es gibt Sicherheit, Kontrolle zu haben. Und überleg mal als Kind, hast du das eigentlich selten? Die Heim sagen die Eltern, wo es lang geht. In der Schule sagt die Lehrperson, wo es lang geht.
Mhm.
Wenn du dann irgendwann einen Job hast, sagt dein Chef, wenn du jetzt nicht gerade selbstständig bist, wo es lang geht.
Mhm.
Also ist schwierig.
I end.
Mega.
Ups, habe ich mir jetzt gerade ein bisschen selbst verraten.
Ja, und ich glaube auch, PDA ist ein Spektrum.
Ja.
Oder? Also ich glaube, vielleicht hat das jeder von uns irgendwie zu einem gewissen oder schon ein bisschen. Also ich hätte es weniger glauben, aber oder? Gibt es sicher auch. Und ich denke, das ist, ja, ich glaube, da sind wir wirklich noch ganz am Anfang und da wird sich noch einiges tun. Aber es gibt es, also das sehe ich ja in der Praxis und ich finde halt, und ich glaube, über das müssen wir auch reden, oder? Den Eltern, die ja sonst schon, also ganz schwierig haben, oder die Heime, denen werden so viele Steine in den Weg gelegt, oder? Mm. Du gehst zum Kinderarzt, der glaubt dir schon mal irgendwie gar nicht, was du da erzählst. Mm. Die Schule sagt jetzt, das ist das liebste Kind. Ich bin zum Beispiel vor einem Monat in einem Kindergarten gewesen, einen Bub beobachten. Dem sind die Eltern, die sind bei mir im Coaching und der ist im zweiten Kind, also der ist irgendwie 6. Und das ist ganz, ganz schwierig daheim. Also ganz schwierig. Also, du weißt, die Geschwister leiden extrem darunter. Gewalt schon an den Eltern, an den Geschwistern, dass die Eltern sagen, hey, das kann so nicht weitergehen. Und im Kindergarten bin ich schauen.
Mhm.
Du merkst nichts. Also eine Kindergärtnerin, sie weiss es, sie ist auch manchmal Austausch mit Eltern, sie glaubt auch den Eltern, dass das zu Hause so aussieht.
Ja.
Aber im Kindergarten, das ist der angepasst ist, also der ist ganz ein herziger angepasster Bub, du wirst das nie vermuten, dass das zu Hause so schwierig ist. Und das ist eben das Problem, oder?
Ja.
Sag das mal den Schülern. Also in der Schule. Nein, also bei uns fällt der überhaupt nicht auf. Oder viel wird das wie auch nicht geglaubt. Und dann passiert es nur die Heime. Mhm. Ja, dann können es ja noch die Eltern sein, wo da stimmt irgendetwas mit den Eltern nicht. Und die leiden sonst schon extrem drunter, oder? Du bist vorher noch mich gefragt, wir haben die Frage, glaube ich, abgeschweift. Du hast ja gefragt, wenn man so ein Kind hätte, wo man schlägt und so, wie man mit dem soll umgehen soll, oder? Ich glaube, wichtig ist auch zu wissen, dass das zum Teil, also meistens unwillkürlich passiert.
Mhm.
Oder? Also, weißt du, die meisten Kinder, die entschuldigen sich auch extrem dann im Nachhinein, wenn das durch ist, weil sie sind nicht mehr Meister über ihr eigenes Tun. Oder? Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, auch als Eltern, oder wenn das Kind beschimpft, beleidigt.
Mhm.
Oder da liegt natürlich irgendwo die Beziehung schon auch drunter, aber zu wissen, hey, der macht das nicht extra.
Weißt, ich frage mich halt jetzt auch so ein bisschen, wie wird, wenn jetzt die erwachsen werden, wird dann, legt sich denn das, die, ich nehme jetzt mal einfach an, dass das rein einfach aus der Überforderung rauskommt, oder? Legt sich das mit der Zeit, dass sie andere Arten finden von dem, der Überforderung loswerden, oder werden das eher dann auch Erwachsene sein, die dann auch weiterhin jetzt wirklich ein bisschen dramatisch dargestellt, aber dann auch einfach jedes Mal reinhauen.
Mm.
Das ist jetzt einfach so eine Sorge, die ich mir jetzt gerade so ein bisschen mache, oder?
Ja, also ich weiss nicht, das eine Buch, das ja rausgekommen ist, von der Nicole, Zirkus im Kopf, das war das erste Buch eigentlich, wo vor ein paar Jahren rausgekommen ist, zu PDA da, und eben dort sagt sie ja auch, viele werden delinquent.
Delinquent?
Eben, dass sie quasi mit dem Gesetz in Konflikt kommen.
Oh, ja.
Weil es eben genau aus dem Grund, oder? Ich habe das Gefühl, es leidet sich vielleicht schon ein bisschen, aber und man kann ja lernen, mit dem umzugehen.
Ja.
Das wäre eigentlich Ziel als Erwachsene. Aber ich möchte mich erinnern, ich sage, ich darf jetzt nicht ich kenne eine Person, sie war mir ziemlich nahe, ich kann jetzt auch nicht ins grosse Detail eingehen.
Ja.
Der hat, also hat zwar nur eine ADS-Diagnose, aber ich glaube, der hat auch etwas Richtung PDA. Und er hat zwar jetzt irgendwie nicht andere verletzt, aber er hat sich selbst verletzt.
Mhm.
Also wenn es ihm zu viel geworden ist, dann hat er irgendwie in den Kühlschrank reingeschlagen, seinen eigenen Kopf auf die Tischplatte geschlagen, so Sachen dann gemacht. Irgendwo hat es wie raus müssen. Und der hat sich dann so selbst verletzt oder in einem Zeug drin. Eigentlich ganz krass.
Ich kenne im Fall ein paar solche Personen von früher und so. Ja. Und wenn mit jemandem, wo ich verwandt bin, und ich denke mir halt schon so, hey, eben desto mehr, dass ich halt jetzt meine Neurodivergenz an sich verstehe, desto mehr Parallelen sehe ich.
Absolut,
oder?
Ja, weil macht Sinn.
Eben, früher hat es halt immer geheißen, ist ausgewachsen und bla bla bla, oder? Ja. Jetzt ist halt alles bessere Erkenntnisse.
Ja.
Und desto mehr, dass ich halt mich mit verschiedensten Spektren von dieser Neurodivergenz beschäftige, desto mehr denke ich so, hey, also bei dieser Person sehe ich das und das.
Ja, sicher.
Und das und das. Und denke ich so, ich darf es echt gar nicht gross ansprechen.
Ja, ja, weil, schön dünn. Ja. Aber das ist eigentlich die Idee als Erwachsener, dass du einen Weg findest, um mit dem umzugehen. Keine Ahnung, oder? Wenn so, also schauen, dass es gar nicht so weit kommt und dann vielleicht mit Sport oder was auch immer, Atemtechnik etc. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen. Und da kannst du ja mit Kindern auch schon anschauen, oder?
Die Person, die ich kenne, die hat einen Kampfsport
gemacht.
Jein, also es ist dann so wie gekommen, dass jetzt die Person keinen Kampfsport mehr machen darf, aus der Dusche aus, ausgeschlossen worden ist.
Okay.
Weil die Person allerdings, und das müssen wir jetzt einfach mal noch schnell sagen, um das nicht zu diskreditieren, die Person hat eine andere Person verteidigt.
Ah, so. Gerechtigkeitssinn ist das Thema.
Ja, oder? Die Person, also eine andere Person ist,
ist
im Fall schon sehr viele Jahre her, ist noch in den 90er oder so 80er gewesen, ist irgendwie von einer Gruppe betatscht worden und so. Und er hat das mitbekommen sich, und ist da drin rein und hat sich mit der ganzen Gruppe angelegt.
Ja, oder? Wenn du irgendwie Karate oder was auch immer ist, kannst, dann ist klar. Ja, das ist natürlich doof.
Also, aber es ist halt nicht, ich weiss, dass die Person auch heute noch immer das Mühe hat mit, hey, es ist nicht, also hat nie irgendwie eine Beziehung oder sowas.
Ja.
Das weiss ich. Also zumindest aus dem aktuellen Stand. Aber halt einfach relativ schnell halt eben in die Wand
schlagen. Ja, genau, das kenne ich ganz gut. Genau.
Und so, oder?
Ja, aber generell denke ich, ja, kann man lernen, mit dem umgehen. Jetzt bei Kind ist natürlich wichtig, möglichst ruhig bleiben. Also dort fällt es schon mal an, oder? Als Eltern, und das ist, glaube ich, etwas, was ich erlebe, ist vom Schwierigsten bei den Eltern. Mhm. Dass sie, viele Eltern, weißt du, also das kenne ich auch von mir selber, wobei mein Sohn, das hat sich bei ihm extrem geleitet, aber ich bin früher auch, wenn ich schon gemerkt habe, oh, jetzt ist so dem Overload innen, dann bin ich auch so halb in den Overload reingekommen, weil ich gewusst habe, oh, jetzt denn, oder? Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du möglichst ruhig bleibst. Und dann ist halt so, ja, keine Ahnung, was du als Eltern schon den ganzen Tag alles erlebt hast, ist vielleicht, bist du auch nicht mehr so ruhig und kannst es auch nicht mehr so handeln. Und dann sage ich immer, hey, wenn beide Eltern daheim sind, der noch am ruhigsten ist, soll übernehmen.
Mhm.
Und jetzt ist einfach wichtig, wirklich, dass du evakuierst, dass du quasi alles, was könnte, also ich habe auch Familien, die tun sich Kind und der Hund ins Zimmer einschliessen, wenn der Bruder so einen Meltdown hat, einfach damit ihnen nichts passiert. Musst du dir mal vorstellen, oder? Und weißt du,
das will ich mir eigentlich
nicht vorstellen. Nein, aber weißt du, ich sage mir immer, wenn du so ein 5-jähriges Kind bist, aber ich meine, wenn du einen 14-jährigen Bub hast, der so gross ist wie du oder grösser und der mit dem Messer auf dich losgeht, das ist schwierig, oder? Und dort, also wenn es jetzt einfach mal ein Meltdown ist, sage ich, ohne Messer, ist wichtig, dass man einfach aushaltet, oder? Möglichst wenig Zeit und einfach eben alles in Sicherheit bringt und aushart quasi, bis es vorbei ist. Aber das Kind dann einfach allein lassen, wenn es klein ist, ist auch nicht die Lösung. Weil das ist dann so quasi, hey, ich bin nicht okay, das Mami verlässt mich da, wenn ich mich so verhalte. Oder das ist dann auch ungesund. Dann lernen sie wie so, hey, ich darf meine Gefühle gar nicht wirklich zeigen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man zusammen aushaltet und dass sie sich auch nicht müssen entschuldigen danach. Und dass man es vielleicht irgendwie später mal zusammen besprechen kann. Vielleicht, du, was hätte ich? Weißt du, und das Gefühl validieren. Verstehe, dass du jetzt hässig bist, etc.
Wäre vielleicht auch etwas, einfach so als Gedanke, ist mir jetzt gerade so gekommen.
Ja.
mit Absicht in so Wutrümmel ab und zu gehen.
Ja, also ich kann ja, ich sage also, immer
zum Beispiel. Sind teuer, aber.
Ja, ja, aber ich sage immer zum Beispiel, die Heim kannst du ja auch irgendeine Schreiküsse oder so haben. Ja, zum Beispiel, ich weiß. Ein Schreiküsse oder ein Boxsack. Ich meine, ich bin gerade letztes Mal im Decathlon gewesen. Die haben also mehr günstige Boxsäcke. Oder ja. Irgendwo muss das raus. Und ja, also ja.
Man gibt mir immer wieder den Rat, schreien Sie doch einfach in ein Küssi.
Ja.
Und ich so, das reicht nicht. Es reicht für
du,
mich
du
nicht.
Du müsstest wie so etwas haben, zum kaputt machen. Es gibt ja so Leute, die ja. Zeitungen oder verreissen oder so. Oder einfach etwas, wo dich kannst austoben kannst, ohne dass du jemanden verletzt ist.
Ich habe als Kind, während so einem Meltdown, habe ich alle Fotos vom Heim zerrissen, zerstört. Ja. Also
aber,
wirklich.
Ja, ja. Aber vielleicht würde es helfen, wenn du irgendeinen Zeitungsstapel, ich kann dir ja mein Altpapier von jetzt anbringen, statt das Altpapier zu tun.
Nein, mittlerweile habe ich ja andere Strategien. Ja, Mädchenmusik genau. Und viel bewegen oder Schattenboxen machen und so.
Ja, aber schlussendlich ist auch für die Eltern wichtig, das Kind in dem Moment richtig begleiten, hat die Gefühle validieren, ich verstehe, dass dich das jetzt hässlich macht, dass du traurig bist, etc. etc.
Da habe ich einen super Merksatz aus meiner Ausbildung. Mitgefühl haben, aber nicht mitfühlen.
Genau, ja, das ist gut, genau so, genau.
Aber wenn wir jetzt eh schon von den Eltern reden, ich meine, das sind ja mega schwierige Verhältnisse, wo wirklich auch für die Eltern selber oder für die Erziehungsberechtigten.
Die ganze Familie, die Geschwister.
Genau, und das ist ja wirklich mega belastend.
Mhm.
Was können denn jetzt die Eltern für sich selber machen, dass sie in dem Moment nicht kaputt gehen? Ich meine, du hast einen hohen Leidensdruck rum. Ich glaube, viel Hilfe ist noch nicht wirklich da.
Nein, leider nicht.
Also, weil es auch schwierig werden, mit sagen, hey, ich gebe jetzt einmal das Kind irgendwie ein, zwei Stunden oder einmal einen Nachmittag irgendwo anders her. Ich nehme an, dass das dann auch eher schwierig könnte sein. Was können die Eltern machen, dass sie selber nicht kaputt gehen?
Also ich glaube, Selbstfürsorge, wie du sagst, das ist mega wichtig. Und für Selbstfürsorge, das heisst nicht, dass du den ganzen Nachmittag irgendwo in eine Spa musst hocken. Das könnte ja auch, weil die meisten haben gar keine Zeit für das können ja auch kleine Momente sein, oder? Oder ich habe ab und zu auch Eltern, die sagen, ja, eben, das Kind kann nicht allein spielen, es muss immer bespaßt werden. Dann sage ich dann halt auch mal, dann könnt ihr ja vielleicht einfach ein Hörspiel hören oder vielleicht kann sie mal den Fernsehen schauen.
Mhm.
Also weißt, damit man sich einfach, also ich bin ja lange alleinerziehend gewesen, ich habe meinen Sohn ab und zu einmal vor den Fernseher gesetzt, einfach, dass ich mal einen Kaffee trinken
kann
oder mal Zeitung lesen oder irgendetwas machen. Also es können auch so Mini-Pausen sein. Ich glaube, was ich auch, was auch ist, eben, sich vielleicht auch mal Hilfe holen. Also weißt, es gibt schon auch, ich glaube, wenn Beziehung stimmt, wenn du eine Person findest, oder zum Beispiel es gibt den Entlastungsdienst, habe ich sehr gute, also Leute, die den haben, wo doch eine Entlastung gibt, wo ein paar Stunden mit dem Kind etwas macht. Also dort kommt es natürlich darauf an, wenn Beziehung stimmt, kann das mega gut, oder ein Babysitter oder so, weißt du, wo das gut macht, das schon auch. Und ich glaube auch, sich auch immer wieder, also die guten Seiten vom Kind vor Augen haben.
Ja.
Oder? Nicht nur immer die schlechten Sachen, was es nicht kann, sondern auch die guten Sachen und sich an kleine Erfolge oder kleine Sachen, die es gut macht, auch freuen und die feiern die Moment. Oder ich habe viele Eltern, die haben zum Teil zwei Kinder, der eine ist vielleicht neurotypisch und der andere PDA oder vielleicht einfach ein neurodivergent, aber nicht PDA und ich habe einen Vater gehabt, der hat gesagt, weißt du, ich mache viel lieber mit dem anderen Bub etwas, ich kann dem anderen fast nicht mit den Augen schauen. Das ist schon traurig, oder?
Ja.
Auf eine Art irgendwie, also bei mir ist es so ein Safe Space, das kannst du bei mir so sagen, oder? Aber das darfst du nie irgendjemand anderem sagen, die würde das gar nicht verstehen. Und was ich auch wichtig finde, vielleicht auch etwas Getrenntes zu machen. Mhm. Also ich habe Familien, die gehen getrennt in die Ferien, da geht das Mami geht mit dem und das Papi geht mit dem.
Mhm.
Und das funktioniert viel besser so, weil es immer so die Geschwisterkonflikte gibt.
Ja.
Und im 1:1 miteinander ist es meistens sehr viel einfacher als jetzt zu viert, oder?
Ja.
Du musst alle Bedürfnisse erfüllen. Ich glaube, da muss man auch offen sein, ein bisschen andere Wege, so ein bisschen unkonventionelle Wege einzuschlagen, vielleicht.
Gibt es dann auch vielfach wahrscheinlich so Themen mit Konkurrenzdenken?
Zwischen den Kindern?
Ja,
und halt auch, gell, also weißt, wenn du ein Kind hast, eine Geschwister, die vielleicht ein bisschen älter ist, checkt das ja ganz genau, wie du dem anderen Kind seine Knöpfe drückst, oder? Und das machen sie dann. Ich habe letztes Mal auch bei einem Kind, das ich begleitet habe mit PDA, haben wir das Geschwistertencoaching gemacht. Mhm. Sind die drei Geschwister gekommen. Und dann haben wir das so ein bisschen spielerisch angeschaut. Und eben, da, wie man immer helfen kann, im was PDA hat. Und auch, hey, ihr seid genauso wichtig, oder? Dass, die sind natürlich schon, die sind immer so, ich muss mich zurückstecken, viel, oder? Darum denke ich, ist es einfacher, wenn man vielleicht auch mal getrennt miteinander etwas macht, so. Und, gell, und das Thema haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Also, dann ist natürlich das System, wo den Eltern, wo auch oft, wo es den Eltern mega schwer macht. Also, ich habe mehrere Familien mit PGA, die eine Gefährdungsmeldung bekommen haben, ja, oder immer noch haben. Wo die Kinder jetzt eine Gefährdungsmeldung gemacht haben, oder jetzt in einem Fall ist es die Schule. Leitung, oder? Wo also finde, wieso? Also weißt du, das sind Eltern, die ich begleite, wo ich muss sagen, da besteht keine Gefährdung. Also sorry, das sind wirklich gute Eltern, die geben ihr das Beste. Und dann kommst du noch so, oder, eine Gefährdungsmeldung an den Hals über, wo ich so finde, wieso?
Ja, aber sie sind auf einem gewissen Grad sind sie verpflichtet. Ich meine, dein Mann ist Lehrer,
ja,
oder? Er wird durch das Schulgesetz sicherlich wesentlich besser kennen
als ich. Ja, aber sie haben auch schon Gefährdungsmeldungen gemacht bei Kindern, die irgendwie geschlagen werden oder ja, irgendein Schlafentzug oder so. Aber ich meine, das ist ja nicht das Thema. Oder, also, ja, das erlebst du halt häufig, wo von Außenstehenden, ja, also ich finde auch, die verstehen gar nicht, was die Eltern alles mitmachen. Das ist so schwierig, ja, oder? Und die bräuchten eigentlich Unterstützung und Verständnis und das hat es irgendwo zu wenig. Oder eben schon, du gehst ja nur zum Kinderarzt und suchst dir Hilfe und der kennt das nicht oder will das nicht anerkennen oder, ja, oder sagt irgendwie, da stimmt etwas zu Hause nicht, weil Problem treten ja nur zu Hause auf, oder? So, aber es ist wirklich, weil die maskieren das so gut, auswärts, auch und in der Schule, dass man, ja, dass es einfach zu Hause dann eskaliert.
In dem Film, den wir ja so vorhin erwähnt haben, ist keiner von diesen drei Beispielskinder, also, die auf gut vorkommen sind, in eine normale Schule gegangen.
Genau.
Jetzt die Frage, wenn es jetzt nicht Kinder sind, hochgradig maskieren, ich nehme an, die kriegen es irgendwie her, der Preis ist einfach gewaltig hoch für die Kinder. Was ist mit denen, die die Kraft nicht haben, sich zu maskieren? Gibt es irgendeine Chance, dass die irgendwie normal, in Anführungszeichen, Schlusszeichen, Schulbilder können besuchen?
Also, eben, ich meine, du hast gesagt, die im Film, die haben keine in der Regelschule besucht. Die Kinder, die ich habe, bei mir in der Beratung, ist keine in der Regelschule. Also wirklich keine. Das sind ein paar in der Privatschule, viele sind auch im Homeschooling.
Mhm.
Oder weil auch Privatschule, ich glaube, da braucht es auch viel Fingerspitzengefühl. Beziehung muss stimmen, eben, es muss ein bisschen Autonomie gewährleistet werden. Ja, und das ist halt, also in der Regelschule schon eh gar kein Thema. Ich meine, dort werden alle gleich behandelt eigentlich. Und alle müssen das Gleiche machen, oder? Mhm. Und ich finde das mega schwierig. Wir haben übrigens vom Fachverein Schulbroschüren.
Ja.
Wir haben zwei Broschüren für die Regelschule auch eine. Und dort hat es wirklich Tipps und Tricks drin. Ich tue die immer empfehlen, wenn ich amigs in Schulen gehen, wo so ein Kind mit PDA-Verdacht ist.
Mhm.
Ja, oder man kann schon, aber man muss auch gewillt sein, das umzusetzen oder sich ein bisschen mit dem Thema zu befassen. Oder, aber ich bin zum Beispiel mal in einem Kindergarten von einem Bub mit Verdacht und hey, die haben das wirklich alles probiert und es ist dann trotzdem nicht gegangen. Und das ist jetzt einmal Homeschooling, oder? Aber es ist ganz schwierig. Und dann habe ich auch so Beispiele von jungen Erwachsenen, die noch nicht offizielle PDA-Diagnose haben, aber auch Autismus, ADS, habe ich jetzt gerade jemanden, wo sich durch die Bezirksschule geschlagen hat. Also wirklich aber ganz schlimme Schulzeit gehabt. Weißt du, noch Hochbegabung dazukommt.
Ja.
Ganz schlimme Schulzeit gehabt. Und jetzt hat er zwei Lehren abgebrochen. Und ich bin überzeugt, das geht auch ins PDA-Spektrum rein bei ihm. Er hat einfach auch Mühe, oder? Er sagt auch, ich muss Sachen machen in der Ausbildung oder Berufsschule, die ich schon lange beherrsche. Wieso soll ich das überhaupt machen? Ich kann das ja schon. Also, dann weigert es sich halt dann auch, oder? Ein anderes Kind würde sagen, okay, jetzt mache ich das eigentlich halt nochmal. Und eben nicht, oder? Und das ist mega schwierig. Also, Schule ist ein grosses Thema. Ich glaube, entweder gehen sie in die Schule, sie passen sich so an und haben irgendwelche Depressionen, Burnout, Zwangsstörung, was auch immer, wo sie dann daraus rausziehen, oder eben es geht gar nicht und sie gehen schon früh, suchen sich eine Alternative, so, oder?
Ja, gibt es denn überhaupt schon Weiterbildungen für Lehrpersonen? Ich meine, wir sind nicht einmal fürs normale, also normale, für schlussliche Neurodivergenz
so. Ja, nein, also es gibt es schon, sie könnten mich arrangieren. Ja, und es gibt auch vom Fachverein, oder? Während wir, also geben wir Vorträge und so jederzeit. Also ja, es wird schon gehen, aber ich glaube, da ist man auch noch nicht so offen für das. Ja. Und auch, also das ist ja auch ein Thema, jetzt gibt es ja dann gerade im November an der PH Zürich einen Fachtag, wo ich auch gehe zum Thema Regel, Schule und Autismus.
Mhm.
Also ich wäre ja erstaunt, wenn es dort, wenn PDA dort das Thema wäre, kann ich mir zum Beispiel auch nicht vorstellen. Finde ich aber, würde dort auch reingehören.
Ja.
Aber ja, das wird halt organisiert von gewissen Institutionen, die auch noch nicht so an PDA, die noch nicht so viel, mhm, viel davon halten. Ja, schwierig, oder? Aber vom Fachverein ja, und es gibt jetzt auch neu dann bieten wir eine Weiterbildung an, verschiedene Module für Eltern.
Mhm.
Und eine für Fachpersonen.
Okay.
Genau, wo dann ab November startet, das mit mehreren Modulen, Modul Selbstfürsorge. Ich habe dann das Modul, wo wir so mit den Eltern tun, Fälle, also ihre Familie besprechen, wenn sie wollen, können, mhm, wir das dann zusammen anschauen. Und halt auch so Basics, Psychoedukation, zu PDA.
Mega spannend.
Genau, das kommt jetzt dann, ja.
Eine wichtige Abschlussfrage habe ich.
Mhm.
Und ich denke, da stellen sich auch ganz, ganz viele Eltern. Können Kinder im PDA-Spektrum, wenn sie erwachsen werden, trotzdem auch ihren Weg machen und eines Tages glücklich leben?
Absolut. Also ich glaube, das gilt ja generell für Kinder im Spektrum, neurodivergente Menschen. Absolut. Aber ich glaube, da müssen einfach Setting und Rahmenbedingungen stimmen.
Ja.
Oder? Da muss man irgendeine Berufung oder etwas finden, wo einfach passt.
Mhm.
Vielleicht auch Selbstständigkeit oder keine Ahnung. Ja. Oder neu mit wirklich, wo sehr viel Verständnis rum ist, wo man auch sich auf die Stärken fokussiert von diesen Menschen und nicht nur immer Defizit sieht. Ich glaube, mhm, schon, aber ich glaube auch jetzt zur heutigen Zeit ist das noch nicht so einfach. Vielleicht wird das dann später immer einfacher, wenn das ein bisschen neuroinklusiver wird oder die Berufswelt. Aber ja, ich denke schon, ja.
Ja, jetzt über Stärken haben wir nicht wirklich viel geredet. Wir haben hauptsächlich eigentlich jetzt über die Problematiken und, mhm, Lösungsmöglichkeiten geredet. Gibt es vielleicht schon zwei, drei Sachen, die du diesbezüglich kannst als schönen, positiven Abschluss geben?
Ja, also ich würde sagen, es sind Stärken, die generell Menschen, die neurodivergent sind, haben. Ich habe damals ein paar aufgeschrieben, sie sind oft sehr humorvoll, zum Beispiel, ideenreich. Also das, ja, sind wir ja irgendwie alle. Spüren die Stimmung gut von anderen Menschen, sind authentisch, direkt und ehrlich, oder? Also das Klassische, was Menschen im Spektrum auch sind. Hohe Empathiefähigkeit, also affektive Empathiefähigkeit. Sehr tierlieb, fürsorglich, mhm, auch. Eben sehr schnell begeistert, kreativ. Wobei eben, also, ich glaube, welcher neurodivergente Mensch, den ich kenne, ist nicht auf irgendeiner Form kreativ. Wirklich, ja, all, oder? All. Auch sehr wortgewandt, eben zum Beispiel jetzt gerade bei PDA. Genau, und halt, und das finde ich mega schön, eine grosse Dankbarkeit für Menschen, die ihre Bedürfnisse wahrnehmen.
Mhm.
Also die haben wir ja alle.
Ja.
Wenn Menschen unsere Bedürfnisse wahrnehmen, dann geht es uns gut und fühlen wir uns glücklich. Genau. Was ich noch abschliessend wollte sagen, es gibt ja einige Bücher auf dem Markt zu PDA, gewisse, würde ich jetzt sagen, eher empfehlenswert als andere.
Mhm.
Ich würde das hervorheben von unserer Präsidentin vom Fachverein,
okay,
von der Nicole Jo Knecht, das heisst PDA anders autistisch,
mhm,
ist wirklich, also ich glaube, von all diesen Büchern würde ich sagen, brauchst du nur da, weil einfach alles erklärt ist. Sie ist schön, schön illustriert, wirklich ganz ein schönes Buch und es hat wirklich noch ein Vorwort von Tony Atwood drin.
Ah.
Genau. Und ja, es wird wirklich eingegangen auf Geschwisterte, auf Selbstfürsorge. Eben kann durch Psychoedukation auch Medikamente,
mhm,
könnte man auch als Unterstützung geben. Also ist wirklich ein super Buch.
Ich würde sagen, wir machen das in die Shownotes.
Genau.
Wir machen den Film in die Shownotes.
Genau, ich habe glaube noch das Kinderbuch, gibt es auch noch.
Mhm.
Genau, da kann ich dir da noch, ja.
Und ich habe mir überlegt, vielleicht wäre es noch ganz gut, eine ganz grobe Übersicht von diesem Panda einfach noch in die Show zu packen.
Genau.
Oder es gibt jetzt so ein bisschen, dass sich alles können zu merken, was wir jetzt hier gerade gesagt
haben. Ja, genau. Es gibt auch von der Nicole gibt's einen Fragebogen. Also da ist, glaube ich, auch ein Teil im Buch drin, aber den kann man auch online runterladen.
Ja.
Mit, eben, wenn man den Verdacht hat, zum Beispiel, wo man so ein bisschen, wo so Symptome drauf sind, wo man schauen kann, trifft das zu oder nicht.
Mhm.
Finde ich auch immer noch gut, wenn man so ein bisschen unsicher ist. Und halt, eben, vielleicht halt auch mal eine Beratung buchen bei jemandem, der sich auskennt. Wir haben bei unserem Fachverein auf der Webseite Beratungsangebot Deutschland, Österreich und von der Schweiz. Von Fachpersonen, die sich mit dem auskennen.
Ich mache natürlich das auch in die Show Notes. Aber wolltest du es schon ganz schnell aufsagen? Wie lautet denn eure Webseite?
Ich glaube, die ist, jetzt bin ich gerade überfordert im Fall. Warte, muss ich schnell schauen.
Wahrscheinlich.
Es ist pda-autismus-verein.org. Aber wenn ihr FAPDA eingeht, also FAPDA, dann kommen wir auch zu unserem Verein. Genau.
Genau. Pack's auf jeden Fall rein.
Das ist mega lieb.
Und ja.
Haben wir viel geredet in diesem heissen Nachmittag, gell? Das haben wir noch nie erwähnt.
Genau, es ist Hitzewelle Juni.
Genau. Wir haben irgendwie 37 Grad, aber wir hocken hier in der kühlten, also kühlte Wohnung ist übertrieben, aber der Dyson bläst dich an.
Genau, es ist, in deiner Wohnung ist es wesentlich kühler als in meiner.
Ja, genau.
Gott sei Dank machen wir es bei dir.
Genau, wir haben uns vorher noch mit einem kühlen Getränk abgekühlt.
Genau.
Sind leicht beschwipst. Nein, es war eigentlich
schon leise. So schnell werden wir nicht beschwipst.
Nein, und wir sind ja immer gesprächig, wir zwei.
Genau.
Ja, cool.
Gut.
Wolltest du etwas sagen?
Danke.
Danke dir.
Und
dass wir über das wichtige Thema haben können schwätzen heute.
Sehr gerne.
Cool. Super, danke vielmals.
Und an alle Eltern, die es gerade nicht einfach haben, hey, bleibt stark, schaut gut auf euch.
Genau.
Haltet zusammen und holt euch Hilfe, wenn ihr merkt, es braucht
Hilfe. Es geht nicht mehr ohne. Genau.
Vielleicht auch schon einen Moment früher, bevor man das Gefühl hat, es geht nicht mehr ohne.
Ja, und freut euch auch über die Stärken von euren Kindern oder genießt auch die schönen Momente, weil die wird es sicher auch geben. Die gibt es mit jedem Kind.
Genau. So Stärken und Ressourcen machen, habe ich mal von neuem.
Ja, oder ich habe einen Arbeitsplatz und die rosa-rote Brille, wo man einfach so ein bisschen aufschreiben kann, was denn alles so toll ist an seinem Kind, oder?
Mhm.
Wenn man sich auf das fokussiert.
Genau.
Ja, also, wir wünschen euch gute Zeit. Danke fürs Zuhören.
Schönen Sommer noch.
Schönen Sommer. Tschüss zusammen.